Wir kommen zu unserem ersten Thema. Es geht darum, wie behinderte Menschen, behinderte Kinder oder im Speziellen Kinder mit Sehbehinderung und Spielen, was es da für einen Zusammenhang gibt, ob es überhaupt einen gibt, ob da alles gleich ist oder nicht. Ich glaube eher nicht. Aber dazu haben wir uns Katja Gibson eingeladen von der Frühförderstelle des Thüringer Blindeninstituts. Hallo Katja.
Hallo.
Hallo.
Ich habe schon gesagt, hoffentlich richtig, zu euch kommen Kinder, die blind sind oder eine Sehbehinderung haben und ihr versucht sie zu fördern. Ist das erstmal so im Groben richtig?
Ganz genau, Marie, das ist richtig.
Welche Rolle spielt denn bei der Förderung das Spielen?
Spielen spielt für alle Kinder eine ganz große Rolle in der Entwicklung. Spielen ist eigentlich die Arbeit der Kinder. Also ohne Spiel keine Entwicklung, das ist einfach so.
Und ist das dann quasi auch ein Punkt, an dem ihr ganz konkret andockt?
Das müssen wir. Wir sind ja keine Therapeuten, wir sind Pädagogen. Und Pädagogen gehen immer über das Spiel, über spielerische Handlungen. Und unsere Aufgabe ist es, in dem Zusammenhang überhaupt Spielen möglich zu machen.
Du hast jetzt schon gesagt, über spielerische Handlungen. Das heißt, ihr habt nicht unbedingt Spiele da, keine Ahnung, ich packe jetzt hier ein Spiel aus und das spielen wir, sondern es geht auch um spielerisches Tun. Wo fängt denn da das Spielerische an? Oder kann man das gar nicht so konkret abgrenzen?
Also, Spielen ist immer dann da, wenn Kinder sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Das fängt ja schon ganz, ganz früh an, schon wenige Wochen nach der Geburt, mit dem Umherschauen, dem Sinnesreize aufnehmen, dem mit den eigenen Händchen spielen, mit den Füßchen spielen, mit Dingen, die einem so in der Nähe herumliegen. Das ist schon Spiel, das jede Auseinandersetzung mit der Umwelt eigentlich. Das ist nicht nur Rollenspiel, Brettspiel, Regelspiel, sondern das beginnt ganz, ganz früh mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper zum Beispiel.
Und wo sind denn an solchen Punkten schon Unterschiede festzumachen zwischen normalsehenden und schlechtsehenden Kindern?
Also, was die meisten Eltern sehr verwirrt am Anfang, weil wir dafür einfach als Eltern kein Verhaltensrepertoire haben, das angeboren ist, ist die Tatsache, dass Kinder, die sehr schlecht sehen oder Babys, die sehr schlecht sehen, viel stiller daliegen, wenn in ihrer Umgebung irgendwas passiert, weil sie natürlich sich aufs Hören spezialisieren oder aufs Hören verlassen müssen. Und deshalb ist es meist so, wenn irgendwas rundherum ist, wenn jemand den Raum betritt oder wenn irgendetwas passiert, dann erstarren die Babys plötzlich, weil sie horchen. Also ich würde auch nicht rumzappeln, wenn ich versuchen müsste zu hören, was um mich herum passiert.
Quasi so wie andere Kinder ganz gebannt irgendwo hingucken, was wir dann sehen, das machen die dann mit den Ohren.
Ganz genau. Ganz genau, das ist die Aufmerksamkeit, die sie auf etwas lenken und somit bauen sie sich auch schon Erfahrungen und Erinnerungen auf. Sie bauen also keine visuelle Datenbank auf, sondern eine auditive oder taktile.
Ist das dann oft auch so ein Punkt, wo Eltern erst merken, dass bei ihrem Kind was anders ist?
Also oftmals ist es so, dass Eltern verwirrt sind von den Verhaltensweisen ihrer Kinder, die also vom Kind aus betrachtet, ganz schlau sind, total. Aber wir kennen das einfach nicht. Wir schauen in die Welt hinaus und malen uns unsere Welt. Und Kinder, die das nicht können, die reagieren eben ganz anders. Und Eltern kommen damit erstmal nicht so gut klar und denken, sie machen irgendwas falsch. Ist aber nicht so. Keiner macht was falsch. Weder die Eltern noch die Kinder machen irgendwas falsch. Man macht es nur anders. Und da kommen wir ins Spiel, wenn wir früh den Eltern erklären können, das Kind macht das, weil, und das ist eine schlaue Verhaltensweise, weil, dann entspannt das meist schon die Situation und führt auch dazu, dass die Eltern bessere Ideen entwickeln können, was kann ich denn meinem Kind anbieten?
Also geht es dann darum, die Eltern zu sensibilisieren, dass sie selber auf andere Ideen kommen oder gibt ihr auch konkret dann Ideen mit? Hier, probiert es doch mal da und da mit.
Sowohl als auch. Also wenn Eltern intuitiv reagieren, dann braucht man da gar nicht so viel Hilfe zu geben. Meist ist es so die Initialzündung, dass man sagt, alles ist okay, wenn das Kind das anders macht, dann macht ihr keinen Fehler, sondern es ist okay, die machen das, weil. Und dann schalten Eltern oftmals auf ihr Bauchgefühl um und bringen ganz tolle Ideen ein. Manchmal ist es so, dass wir so einen kleinen Anschub geben, indem wir Spielsachen mitbringen, indem wir den Eltern erklären, wie sie Dinge umgestalten können. Und das ist dann aber irgendwann oft ein Selbstläufer und die Eltern entwickeln super tolle Ideen, weil sie ihre Kinder auch beobachten und entdecken, was gefällt denn den Kindern. Und dann ist es eigentlich wie bei allen Eltern mit ihren Kindern: Mein Kind spielt gern mit Autos, mein Kind spielt gern mit dem und dem, mein Kind hört gern das und das. Das entwickelt sich und dann sind wir manchmal auch wirklich als Ideengeber fast überflüssig.
Du hast schon gesagt, dass manchmal es einfach hilft, Spiele abzuwandeln oder irgendwas dran zu verändern. Wir sitzen hier auf den Sofas auf der Freifläche vor einer großen Wand, wo ganz viele Cover von Spielen dran sind. Und ich habe gerade so geguckt, also das sind so klassische Gesellschaftsspiele, ne? Brettspiele, Kartenspiele und so. Was sind denn so klassische Hürden? Also ich stelle mir vor, ich spiele ein Spiel und ich kann nicht sehen. Das heißt, da geht ja schon mal ganz viel verloren. So an Brettspielen zum Beispiel, wo einfach Figuren oder Farben oder Zahlen drauf sind. Was sind denn so die Hürden?
Also die allergrößte Hürde ist meist, dass das Brett keine Begrenzungen hat. Das heißt, ich weiß gar nicht, selbst wenn die Spielfiguren alle unterschiedlich sind und der Würfel tastbar, dann weiß ich nicht, wo ich die Spielfigur hinsetzen soll. Also das ist die allergrößte Hürde bei klassischen Brettspielen, dass ich im Grunde genommen mein Figürchen in den leeren Raum stellen muss und nicht weiß, wohin. Es ist eine rein visuelle Gestaltung und das ist für Menschen, die sich auf ihren Sehsinn nicht verlassen können, natürlich ein Riesenproblem. Und mit Kartenspielen ist es ja genauso. Also es gibt Möglichkeiten, die Spiele zu umzubauen, sag ich mal. Es gibt auch im Handel Spiele, die man kaufen kann, die schon umgearbeitet sind. Aber natürlich, es kommen jedes Jahr hunderte von neuen, tollen Spielen raus. Der Markt für Spiele für Blinde und Sehbehinderte ist natürlich sehr klein und die Auswahl ist sehr klein.
Gibt es eigentlich Spiele, die sehende und nicht sehende Menschen gleichermaßen gut miteinander spielen können?
Hörmemory zum Beispiel, also viele Tastmemory, Hörmemory, also alles, was körpernah ist, was über den Hör- und den Tastsinn geht, Gedächtnisspiele, Spiele, wo man Dinge vervollständigt oder wo man sich Sachen merken muss, das sind Sachen, dafür braucht man aber meist nicht viel Material. Das ist was man gar nicht adaptieren muss. Aber da sind Kinder, die blind sind oder Erwachsene, die blind oder sehbehindert sind, oft im Vorteil, weil sie nämlich ein sehr gutes Gedächtnis haben.
Ich wollte gerade sagen, ich denke ja so quasi ohne groß Vorwissen, arme behinderte Menschen sind immer im Nachteil, auch beim Spielen, aber du hast es gerade schon angemerkt, in manchen Dingen natürlich auch von Vorteil.
Ja, jeden Tag auf Arbeit, wenn ich mit den Kindern spiele, merke ich, dass ich auch Nachteile habe, weil mein Gedächtnis bei Weitem nicht so gut ist. Also wenn ich da so einen vierjährigen, fitten Jungen vor mir habe, der hochgradig sehbehindert ist oder blind, der kann viel, viel besser Geräusche auseinanderhalten, der wird mich bei Tastmemories komplett in die Tasche stecken, da bin ich raus. Es ist so.
Ich kenne mich jetzt mal ganz kurz zu der sozialen Komponente des Spielens. Mit sehenden Kindern, also gut sehenden Kindern, mit Kindern, die Sehbehinderung haben, das zusammen, ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel Hörmemory, können natürlich beide spielen. Glaube ich aber, dass ein Kind, das jetzt visuell fixiert ist, da auch schneller die Konzentration verliert. Und andersrum, wie ist denn das? Wie beobachtet ihr das? Oder gibt es dann auch genau diese Variante für zwei, die sie entgegenkommen?
Also das muss man beobachten. Es ist schon so, dass wenn ich in einer Gruppe bin, wo 8 Kinder sind, 7 davon sehen super und 1 davon sieht schlecht, dann haben wir schon die Aufgabe, da für Inklusion zu sorgen, für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Wenn die Kinder frei spielen können, sich ihre eigenen Regeln schaffen, geht das meist gut. Aber wenn es um echte Regelspiele geht, gibt es schon sehr viele Nachteile, die man dann versuchen muss auszugleichen, indem man steuernd eingreift. Insbesondere im Alter bis zum Schuleintritt, weil die Kinder dann einfach auch denken, die Welt ist so, wie die Erwachsenen sie uns machen. Und die meisten, also die ganz Schlauen, ziehen sich dann zurück und suchen sich ihr eigenes Spiel, wo sie sich mit niemandem messen müssen. Das ist dann so die Strategie. Wenn wir wollen, dass sie gemeinsam spielen, müssen wir ein klein bisschen helfen.
Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit und du hast auch noch Spiele mitgebracht, die wir unbedingt gleich noch angucken wollen. Eine Frage noch, die hier nicht fehlen darf und die ein bisschen weggeht von Gesellschaftsspielen. Es gibt in Erfurt einen barrierefreien oder barrierearmen Spielplatz. Ja. Kannst du mal ganz kurz sagen, wo der ist und was da anders ist als bei herkömmlichen Spielplätzen?
Ja, also unser barrierefreier Spielplatz ist in der Nähe vom Gotha-Platz und der ist dadurch gekennzeichnet, dass er zum einen ein Leitsystem hat für blinde und sehbehinderte Menschen, also immer auf dem Zwei-Sinne-Prinzip beruht. Das heißt, wenn ich etwas nicht sehen kann, kann ich es zumindest ertasten oder hören. Meist ist es aber auch so, dass gute Kontraste schon helfen dabei, dass ich mich besser orientieren kann. Die meisten Menschen haben doch noch eine Wahrnehmung von starken Farbunterschieden oder Kontrastunterschieden. Genau, das ist Tettaustraße, also ganz in der Nähe vom Gotha-Platz.
Lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Ich erinnere mich, wir hatten schon mal irgendwann im Radio mit dir drüber gesprochen, die einfache Tatsache, dass in so einem Karussell einfach ein Platz ohne Bank sein kann, wo ein Rollstuhl rein könnte, was quasi auf jedem Spielplatz einfach hingestellt werden könnte, wo quasi niemandem was weggenommen wird, eigentlich nur gewonnen wird.
Also der Gewinn wäre riesig für die gesamte Gesellschaft, wenn man auf bei allem, was gebaut wird, einfach so, wie es auch die UN-Konvention beschreibt, barrierefreie Gerätschaften eingebaut werden würden. Wenn man immer auf die Bordsteine achtet, wenn man immer auf Dinge achtet, die Menschen mit Behinderungen im Rollstuhl oder Menschen mit Blindheit das Leben so schwer machen, aber für uns, sich normal durch die Welt bewegende, es keine Hürde wäre, darauf zu verzichten. Und warum nicht das nächste Karussell auf einem alten Spielplatz austauschen durch ein Rollstuhlkarussell? Das ist wirklich der Hit auf dem Bella-Spielplatz.
Oder gleich einfach beim Neubau eines Spielplatzes drauf achten. Ja. Schöner Tipp anstatt Entwicklung, statt Planung, weil dann wird es einfach auch günstiger.
Ja, es gibt eine wunderbare Bella-Elterninitiative. Die haben ganz viel Expertise aufgebaut. Wir sind da auch dabei und für Anfragen sind wir da offen. Wir wissen, wo es die Dinge gibt und was die kosten und wie das funktioniert, sie zu integrieren in so einen Spielplatz.
So, ich habe es gerade schon gesagt, du hast ja auch schon Sachen ausgepackt, du hast Spiele mitgebracht.
Ja.
Was haben wir denn hier?
Ich habe jetzt natürlich, damit wir uns das besser vorstellen können, Simulationsbrillen mitgebracht. Damit sieht man, so, dass man gerade so blindengeldberechtigt wäre. Man sieht 2%.
Ach herrje, also ich setze mir gerade so eine Brille auf.
Das einfach mal probieren, genau. Man sieht... Die meisten sagen, jetzt sehe ich gar nichts mehr.
Ich sehe ja nicht mal mehr, hier ist das Mikrofon.
Die andere Brille, mit der sieht man 10%. Und ich habe jetzt mal ein klassisches Brettspiel mitgebracht. Das ist Tempo, kleine Schnecke von Ravensburger. Das kennen ganz, ganz viele. Das gibt es in jedem Kindergarten. Und die beiden Moderatoren, die hier die Brillen aufhaben und jetzt ganz schlecht sehen, denen gebe ich mal zum Tasten das Spielbrett. Also dir gebe ich das Spielbrett. Und dir, Marie, gebe ich mal 2 Spielfiguren.
Mhm. Ja.
Und einen Würfel.
Okay.
Ich halte mal dein Mikrofon. Ja. Dann darfst du mal beschreiben, was du fühlst. Ich übernehme mal kurz.
Also du hast gesagt, dass du mir 2 Spielfiguren gegeben hättest. Die sind aus Holz, die haben eine Form, keine Ahnung.
Das sind Schnecken.
Ach so, haha, ich hätte es Hase gedacht.
Schnecke. Im Endeffekt spielt es keine Rolle, aber es ist ein Schneckenrennen.
Und die haben auf jeden Fall an der Seite, also wenn ich die Schnecke seitlich vom Haus anfasse, noch so Naja, unterschiedliche Struktur.
Ja, das ist eine Tastfolie, die aufgebracht ist. Dieses Spiel ist also exakt genauso. Das ist dieses Ravensburger Spiel, dieses Tempo-Kleine-Schnecke-Spiel. Und auf die Spielfiguren ist eine Tastfolie aufgebracht, rechts und links. Genau dieselbe findet sich wieder auf dem Würfel. Mhm. Und man kann die 6 Schnecken voneinander unterscheiden. Und wenn man würfelt, gibt der Würfel für sehende Kinder die Farben wieder. Und für blinde und sehbehinderte Kinder eine Taststruktur.
Hast du das gerade in der Hand, Marie?
Ja. Ja, ich habe die 2 Spielfiguren.
Magst
und den
du auch
Würfel.
Mal? Ja. Ja. Ich habe auch noch mehr Spielfiguren und noch einen Würfel.
Also um es vielleicht mal zu sagen, ich sehe quasi nur Lichteffekte.
Ja.
Roman, wie viel siehst du?
Du siehst komisch aus. Also,
ja, aber du siehst mich.
Ich sehe gar nichts. Auch selbst wenn ich es ganz nah rannehme, doch jetzt erkenne ich eine Schnecke, aber nur weil ihr es gesagt habt, es wäre eine Schnecke.
Und du wirst wahrscheinlich auch sehen, dass die eher dunkel ist.
Die ist dunkel und ich fühle,
ich halte dir mal eine hellere hin.
Okay.
Genau.
Ja.
Und man fühlt die Tastelemente und
an den Häusern.
Unter das Spielbrett ist eine Magnetfläche eine Magnetplatte angebracht oder angeklebt. Und auf das Spielbrett ist eine Plastikfolie aufgebracht, die mir ermöglicht, dass zum einen die Schnecken auf ihrem jeweiligen Feld kleben, magnetisch eben, und man aber auch spürt, welche Schritte man gehen kann. Also man würfelt 1 und geht ein Feld weiter vor und man spürt die Felder. Man kann das also unterscheiden. Und das ist das Wichtige. Die Schnecken verrutschen nicht, weil das Spielbrett magnetisch ist. Für sehende Menschen sieht das Spielbrett aber aus wie ein ganz normales Spiel. Und das, finde ich, ist das Wichtige. Wenn wir wollen, dass Kinder miteinander spielen, dann dürfen das keine kreuzhässlichen Spiele sein. Und viele Spiele, die es früher gab für blinde Menschen, waren einfach sehr hässlich, weil sie nur aufs Tasten ausgelegt waren. Ja. Und das ist heutzutage nicht mehr so, aber trotzdem ist die Auswahl noch viel zu gering. Es gibt verschiedene Spiele über Wählenspiele mit V geschrieben, die eine Kooperation mit Ravensburger haben, die manche Spiele einfach ummodeln, aufarbeiten. Lotti Karotti kennt bestimmt auch jeder. Das sind Spiele, die einfach alle schütteln mit dem Kopf. Wer kennt Lotti Karotti? Haha, genau. Also es gibt Kinderspiele, die umgestaltet sind. Viel wichtiger ist aber einfach im Alltag zu schauen, wie kann man gemeinsam spielen, auch wenn es nicht um Regelspiele geht. Und das ist der viel höhere Anteil an Spielgeschehen in der Kindheit. Freies Spiel, Spiel nach eigenen Regeln, und da finden sich ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Aber selbst wenn ich jetzt hier dieses Schneckenspiel sehe oder schnell kleine Schnecke,
nee, ja, Tempo kleine Schnecke.
Tempo kleine Schnecke. Ich habe das Brett bei mir auf den Knien, ich spüre das richtig und ich begreife das jetzt auch, wo ich die Schnecken auch drauf habe. Ist das doch rein theoretisch gesehen mit jedem Brettspiel möglich?
Ja, es ist eben aufwendig, und es gibt auch Spiele, wo Karten dabei sind, die viel Text enthalten. Da müsste man überall Brailleschrift aufbringen. Technisch ist das alles möglich, aber viele Vereine machen das alles in Handarbeit, und die Spiele kosten dann eben nicht 20 Euro, sondern 80 Euro. Das ist genau wie mit Tastbüchern für blinde und sehbehinderte Kinder. Die kosten einfach ein Vermögen, weil es alles in wirklich künstlerischer Kleinarbeit hergestellt werden muss. Aber es ist attraktiv.
Ich würde trotzdem mal, Marie, ich würde jetzt mal die Simulationsbrille abnehmen, dass wir wenigstens zum Ende des Interviews nochmal unsere
Gästin sehen. Dass wir auch mal kurz auf die Uhr gucken können. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe gerade, das war noch ein Effekt von der Brille, wissentlich aufmerksam mit dir zuhören können. Guck mal, also ne, ich war nicht abgelenkt durch. Ach, jetzt sehe ich das Spielbrett auch mal in echt.
Ich sehe es auch, und das ist eigentlich cool, ne?
Ach, fetzig.
Das ist wirklich schön.
Jetzt tue ich meine Schnecke.
Flop. Also ich lade gerne Umstehende ein. Ich habe noch mehr Brillen dabei. Insgesamt können 6 Menschen mitspielen. Das Tempo-Kleine-Schnecke-Spiel mal sehbehindert oder blind zu spielen nachher.
Dankeschön, denn das wollte ich auch gerade sagen. Ist natürlich schön, darüber zu sprechen. Aber kommt einem vorbei, schaut euch das an. Ja. Wirklich wunderschön. Und ich finde, selbst wenn man jetzt kleine Kinder hat, man sollte einfach auch mal die Mut haben, so ein Spiel zu kaufen und zu sagen, hey, alle Kinder dürfen mitmachen.
Das wäre toll.
Und das ist nicht das einzige Spiel, was du mit hast. Das heißt, wer noch Lust hat, weiter zu gucken, du bist noch ein bisschen da.
Ja.
Und dann kann hier auch mal mit den Brillen gespielt werden.
Ich mag nur mal Appetit. Sieht aus wie ein Nippelspiel, aber es heißt Kreativ-Memo.
Vielen Dank, Katja. Das war Katja Gibson von der Frühförderstelle für blinde und sehbehinderte Kinder des Thüringer Blindeninstituts.
Ganz genau.
Dank dir.
Ich danke euch.